Hallo, herzlich willkommen, Sahnehäubchen. Das ist euer Podcast über das Dies und Das aus der Welt der Pferde- und Hundeosteopathie, dem Mensch- und Mutti-Sein, der Gesundheit, vielleicht auch dem Garten. Ein Podcast für all diejenigen, die noch nicht genug Hirnsausen haben und die verrückten Ursache-Folgeketten nachhängen. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die mich motiviert haben, Gedanken zu archivieren und zu vertonen. Für alle, die sich berieseln lassen mögen, ohne nachzuvollziehen, wo hat der Satz angefangen und wann hört er endlich wieder auf. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, keine Garantie und keine Rücknahme, kein richtig und kein falsch. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, liebe Sahnehäubchen-Zuhörer. Wenn keiner lacht, kommt keiner mit. Ihr könnt den Spruch gerne mal googeln. So richtig bekannt ist er eigentlich nicht. Ich habe ihn jedenfalls nicht oft in meinem Leben gehört, auch wenn ich tatsächlich jetzt für diese Episode ChatGPT kurz mal gefragt habe und ChatGPT sagt irgendwas von irgendeiner Parodie aus der Bully-Parade, kann ich euch auf jeden Fall für diesen Spruch zum Besten geben. Der ist schon um einiges älter, denn der kommt von meiner 1915 geborenen Oma, die das immer gesagt hat, wenn sie einen Spaß, vielleicht auch mal einen Spaß auf unsere Kosten gemacht hat. Dann hat sie oft gesagt, ja, ich mache ja nur Spaß, so ein bisschen nach dem Motto, ihr wisst ja, wenn keiner lacht, kommt keiner mit. Ich habe oft gedacht, was heißt denn das eigentlich, aber klingt logisch. Beim Rattenfänger von Hameln war das ja irgendwie so ein bisschen so eine komische Geschichte. Der hat vielleicht nicht gelacht, aber der hat Flöte gespielt und dann sind leider ganz schön viele Kinder mitgekommen. Und so wie die Geschichte, wie Geschichten und Märchen ja immer ihre Kern- und Eckdaten von Wahrheit und Begebenheiten haben, die sich im Leben so zugetragen haben oder noch zutragen werden, können wir da auch immer ein bisschen Wahrheit rauslesen. Und eine Zeit lang habe ich irgendwie gedacht, ach so, das bedeutet also auch, wenn du im Leben viel gelacht hast, dann kommen die Leute hinterher zu deiner Beerdigung. Also wenn keiner lacht, dann geht auch hinterher keiner mit, hinterher zum Lebensende. Aber es heißt es auch, glaube ich, einfach generell, wenn du fröhlich bist, dann gesellen sich Menschen gerne um dich und dann bist du unter vielen und das lockt Menschen an und dann fühlen wir uns verbunden. Also es ist eigentlich gar nicht so tragisch und schwer gemeint, sondern ein ganz alter Volksmund offensichtlich, der genau das ausdrückt, was es auch meint. Wenn keiner lacht, hat keiner Lust mitzukommen. Und dieser Spruch ist mir jetzt, auch wenn ich lange überlegt habe, weil ich denke, sehr viel berühmtere und schlauere und Menschen mit mehr Reichweite und mit mehr größerem Profil und Co. werden schon ihre guten und wichtigen Statements dazu abgeben. Ich habe lange überlegt, aber diese Blut am Pferd-Regelung der Internationalen Pferdevereinigung, unter deren Schutzmantel wir uns ja alle bewegen sollten als Pferdefreunde, die hat mich doch veranlasst, da nochmal eine Menge drüber nachzudenken. Und so muss ich tatsächlich sagen, ich teile wahrscheinlich diese Meinung von allen Sahnehäubchen-pferdebegeisterten Zuhörern, dass das ziemlich anzuwenden ist, denn das, was da veranstaltet wird, ist nicht mitzugehen. Da lacht keiner mehr, wenn Blut am Pferd ist. Das will niemand sehen in diesem Jahrzehnt. Das will kein Mensch erleben. Das gehört nicht in einen Wettkampf. Sportler, die bluten, sind raus aus dem Wettkampf. Es gibt keine Regelwerke in Sportarten unter Menschen, in denen ein blutender Sportler sich weiter auf die Yogamatte oder beim Synchronschwimmen oder beim Basketball, Blutungen werden gestillt und dann kann der Mensch, der für sich entscheiden kann, wenn keine Gefahr auch mehr durch Krankheitsübertragung auf andere Spieler besteht, kann der Mensch mit seinem Team bestreiten, ich kann jetzt weiter wieder spielen, Nasenbluten ist gestoppt oder nicht. Aber für ein Lebewesen, das unter unserer Obhut nicht für sich selbst entscheiden kann, in diesem sportlichen Wettkampf, weil es sich auch nicht freiwillig angemeldet hat für diesen sportlichen Wettkampf und was der Liebe, dem Respekt oder dem Gehorsam des Menschen zuliebe das ganze Szenario von Sportlichkeit überhaupt nur Folge leistet, geht das nicht mit Blut am Pferd. Und ich für mich muss da tatsächlich sagen, das gilt jetzt für mich schon seit langen Jahren. Ich habe ja bekanntlich kein Interesse an Turnierplätzen, Schauplätzen, an irgendwelcher sportlichen Darstellung von Pferden, bei der die Gefahr besteht, wenn ich so einen Abreiteplatz oder Turnierplatz betrete, dass dort sehr viel Schindluder auch auf kleinem Niveau, auf ländlichen Turnieren betrieben wird. Ist nichts, was ich mir in meiner Freizeit freiwillig zumute, weil ich mich ohnmächtig fühle, diese Welt nicht ändern zu können und ein bisschen so wie durch Reden, Erklären, Weitersagen mich fühle, als wenn ein Tropfen auf einen heißen Stein verprasst. Der ist im Prinzip verschwendet, der hätte besser woanders eine Blume gießen können, wenn ihr versteht, was ich meine. So gilt dieser Spruch, wenn keiner lacht, geht keiner mit, für mich schon sehr lange. Ich bin 2015 das letzte Mal auf einem Wettkampf gewesen und da hat erstaunlicherweise auf der Europameisterschaft der Voltigierer in Aachen seinerzeit keins der Pferde für mich sichtbar geblutet und trotzdem war das für mich der Ausstieg aus der Turnierbetrachterei. Aufgehört auf Turnieren zu voltigieren hatte ich selber zu dem Zeitpunkt schon länger. Und das war für mich der Ausstiegspunkt, weil von betrachteten 20 Pferden oder mehr als denen waren 19 Pferde weder gesund noch taktklar noch glücklich noch respektvoll behandelt. Kurzer Ausbinder, Schaum, der sonst wohin spritzt, keine gute Ausdauerfähigkeit, keine Tragemöglichkeit, panisch geweitete Augen, zugeschnürte Maule, gequetschte Genicke, was soll ich euch sonst noch erzählen? Ihr könnt euch die Bilder ja leibhaftig vorstellen. Dass das nichts ist, was auf eine Europameisterschaft gehört und dass das nichts ist, was mit Beifall oder auch Noten beklatscht werden sollte, auch das ist eigentlich kein Diskussionsgrund hier für Sahnehäubchen, weil ich setze einfach voraus, dass wir darüber nicht diskutieren müssen, dass im Spitzensport derartige Bilder überhaupt geduldet werden. Dass allerdings ein Pferd durch das Gebrauchen eines Menschen, der sich nicht im Krieg, nicht in Lebensgefahr und nicht in absoluter Notwehr befindet, dass durch den Gebrauch eines Menschen Blut ans Pferd gerät, dass nicht einer medizinischen Maßnahme und einer fürsorglichen Pflicht dem Pferd gegenüber entspricht, wie meinetwegen vom Tierarzt verordnete Blutegel, Spritzen, Operationen, die lebensrettend sind und Co. Ich denke, das ist ja wohl auch nicht zu diskutieren. Dass das vorkommt und dass das diskutiert werden muss. Ich bin so lange raus gewesen aus dieser Turnierszene, dass es mich jetzt wahrscheinlich auch so schockt, dass das gekippt werden kann und dass es Nationen und Länder gibt, bei denen im Zweifel auch das Pferd nicht dem puren Überleben als Fleischlieferant, als Milchwagenzieher und als nationsüberlebende Struktur existiert, sondern just for fun zur menschlich-sportlichen, finanziellen, monetären Bereicherung. Und dass wir das dulden, lässt ja auch rückschließen, wie diese Menschen in Teilen dieser Nationen und Verbände, die eigentlich eine Schutzorganisation sein sollten für Lebewesen generell, dass diese Verbände auch mit sich und mit Mitmenschen auf diese Art und Weise umgehen. Denn es ist für mich einfach nicht verständlich, wie jemand einem Tier absichtlich Leid zufügen kann. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das hat halt mal Nasenbluten, ein Pferd kann halt mal bei einem Wettkampf, wenn es heiß ist oder überhitztes Nasenbluten kriegen. Das stimmt, das kann ja auch beim Rennen auf der Wiese passieren. Hatte unser Mini-Shetty vor einiger Zeit, der ist so geflitzt und hat so einen Austicker, dass ihm hinterher genau 2 Tropfen Blut Flüssigkeit aus der Nase ran und keiner hat ihn angestochen, keiner hat ihn gescheucht, keiner hat ihn gejagt. Aber dann ist das gewesen für diesen Tag. Dann komme ich an diesem Tag ja nicht noch auf die Idee, sportliche Leistungen an anderer Stelle von ihm zu verlangen. Manchmal kann man das nicht verhindern und das gehört dann nur nicht mehr in einen Wettkampf, denn das Pferd kann nicht für sich selbst bestimmen und ist unter unserem Schutzmantel auf unsere Fürsorge angewiesen und dementsprechend nochmal zurück kommt auf diese Aussage meiner Oma, wenn keiner lacht, geht keiner mit. Wäre für mich ein Fazit und das nochmal auch durchzuziehen, für mich ganz einfach, aber vielleicht für auch von euch oder eure Klienten und Tierbesitzer oder Menschen, mit denen ihr umgeht. breitet das mal aus. Das ist nicht lustig und dann brauchen wir auch zu diesen Veranstaltungen nicht mehr hinzugehen. Das will niemand sehen. Ich frage mich natürlich auf der anderen Seite auch, was hat das Leben mit Menschen gemacht, die wegsehen? Die dann wegen Vitamin B, der eine kennt den, weiß sie nicht noch, das ist doch der, das Pferd von dem und dem, den können wir jetzt nicht rausnehmen auf dem Wettkampf, weil der hat doch das und das und sowieso. Also Welt regiert die Welt und Beziehungen sind auch immer wichtig. Und so gibt sich eins zum anderen und ein nicht wirklich sportfähiges, blutendes Pferd, sei es durch schädliche Ausrüstung, sei es durch Überanstrengung, Überhitzung, Stress und Co., wenn es blutet, gehört kein Pferd an den Start. Und dass die Menschen das sich so bagatellisieren sozusagen, macht mir ein bisschen Angst, weil ich dachte, wir sind zivilisierter und fortgeschrittener und ich eben auch denke, Menschen gehen auch so miteinander um. Was haben wir jetzt also für Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Wie können wir damit umgehen? Und für mich, da ich das nicht lustig finde, ich kann darüber nicht lachen. Wir können alle zusammen nur schockiert den Kopf schütteln, weil es so viele gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zieht, die selbst aus dem Pferdesport schon fast rausgerätschen und gesellschaftliche Konsequenzen von Respekt, liebevollem Umgang, ein aufeinander aufzupassen, fürsorglich zu sein, jemanden zu beschützen, weil dass Menschen nur entscheiden können, die auch mit ihren Mitmenschen so umgehen, denen Empathie und auch das nötige etwas an Feingefühl und Herz offensichtlich durch ihren Werde-Lebensgang, durch falsche Beziehungen, falschen Umgang, schlecht geprägte Kindheit möglicherweise, denen das schon vollkommen abhanden gekommen ist, dieses Gefühl und die Notwendigkeit, absolut einem uns ausgelieferten Lebewesen loyal, respektvoll und fürsorglich sich verantwortlich zu erklären. Es ist ja wirklich kein leichtes Thema, aber ihr könnt es, und das ist auch nicht einfach, aber ihr könnt es ja mitmachen und ihr könnt mitbestimmen, ob ihr Teil sein wollt dieser Veranstaltung oder ob ihr den Rücken kehren kommt, um zu sagen, da lacht keiner. Da geht auch keiner mehr mit, denn das ist absolut barbarisch und rückschrittig. Das ist kein Fortschritt, denn in diesem Jahrhundert müssen wir ja auch nicht mehr darüber diskutieren, in allen westlichen zivilisierten Ländern, die sich mit diesen sogenannten First World Problems beschäftigen dürfen und können, weil sie nicht unter Hungersnot und Krieg leiden, dass wir das Pferd auch tatsächlich im Moment nicht zum blanken Überleben brauchen. Ja, werdet ihr aufschreien, genauso wie ich es auch sehe. Schon, natürlich brauche ich meine Pferde für mein tägliches Leben und Überleben. Dafür habe ich sie ausgesucht, denn sie bereichern mein Leben. Sie bereichern meinen Tagesablauf, sie wärmen mein Herz, sie lassen meine Glückshormone Samba tanzen. Ob ich sie streichel, bürste, versorge, miste, bei ihnen bin, gemeinsam mit Zeit mit ihnen habe. Ja, ich brauche sie für mein Leben und für viele, viele weitere Menschen sind diese Pferde Lebenselixier. Aber dadurch werden sie nicht zum Sportgerät, das missbraucht werden darf und über das wir uns stülpen und an dem wir Macht ausüben dürfen. Das nicht, denn das ist barbarisch und wir haben Geräte, Maschinen, können zum Mond fliegen, sitzen in Autos, wir haben Zivilisationen, Robotoren, Insektenfabriken, die uns demnächst mit Protein versorgen, wir haben WLAN und alle möglichen anderen Spülmaschinen, Waschmaschinen, lebensbereichernden Geschichten, die unseren Alltag so viel leichter machen und für all diese Tätigkeiten, fürs blanke Überleben, fürs pure blanke Überleben, brauchen wir heutzutage kein Pferd, denn es rodet uns nicht mehr das tägliche Brennholz. Es gibt Rodepferde, Gott sei Dank, es gibt Arbeitspferde und die sind nötig. Aber für das Gros, über das wir sprechen, Pferdesport braucht keiner zum blanken Überleben. Ja, klar, ihr werdet die Hand heben und sagen, ja, aber manche verdienen damit ihr Geld. Korrekt, aber um es runterzubrechen, wenn Hungersnot und Krieg wäre, braucht kein Pferdesportler der Welt noch zum Pferdesport zu gehen. Und dann hat sich das Ganze verwirkt. Dann kann er Züchter werden und kann Pferde umtrainieren, damit sie wieder Wagen ziehen oder Fleisch liefern. Dann können wir Pferde als Schlachtpferde, weil wir sagen, wir verhungern dann immerhin nicht, wenn wir Pferde haben. Oder wir können Botengänge damit verrichten oder wieder den Milchkarren ziehen. Aber ganz mal platt runtergebrochen, braucht die Welt aktuell in unseren Ländern, ich spreche ausdrücklich jetzt von Deutschland und ähnlichen westlich ersten Weltländern, Industrienationen, brauchen wir das Pferd zum blanken Überleben derzeit, zumindest im Moment, nicht. Und damit das auch jedes Recht, Macht und Gewalt und sportliche Nutzung bis zum Bluten an einem Pferd anzuwenden, absolut indiskutabel. Also wendet euch ab, macht das nicht mit. Ihr könnt gute Zeit mit dem Pferd zu verbringen, ohne es als Sportgerät zu missbrauchen. Und klar, ich habe jetzt nichts mehr zu tun mit der FEI. Lustige Anekdote, ich hatte schon mal Scherereien mit der FEI. Aber die war eigentlich lustigerer Natur. Ich habe dann nämlich auf einem großen Turnier eine Verwarnung bekommen von der FEI. Und jetzt macht euch bitte da nur noch mal diese bizarre Geschichte zu. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich bin gestartet mit einem nicht blutenden Pferd auf einem großen, renommierten Voltigierturnier in Südfrankreich, in Saumur, im Cadre Noir de Saumur, durfte ich starten, seinerzeit, als ich noch Kadervoltigiererin war. Und wir sind angereist mit dem Trakehnerschimmel von meiner Mama, mit dem ich eine ganz tolle Voltigierzeit haben durfte. Und es war ein sehr entspanntes Reisepferd und auch ein sehr entspanntes Turnierpferd für uns. Er hat immer sehr viel Freude mitgebracht und sehr viel Spaß gehabt. Und ich kann, also vielleicht um da nochmal auf das Blut, ganz kurz, bevor ich dieses bizarre FEI-Geschichte weiterspinne, ganz kurz darauf zurückzukommen, auch das ist nochmal so ein Punkt, der mich so stutzig werden lässt, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass über Blut am Pferd diskutiert werden muss. Ich hatte es als nicht mehr Turniersportler gar nicht auf dem Schirm, dass das nochmal neu aufgelegt werden muss. Denn seit meiner gesamten kompletten Zeit habe ich nur ein einziges Mal erlebt, Blut am Pferd während des sportlichen oder sagen wir mal während der Nutzung. Dazu komme ich dann gleich. Macht euch einen Verweis, ich springe wild hin und her. Und diese Sache, dass ich seit ich Kleinkind bin mit Pferden umgehe, auf zig Reitturnieren selber war, auf hunderten von Voltigierturnieren war, Trainerin und das Gefühl gehabt habe, ich habe das ganze große Hoch und Runter schon einmal gesehen, aber ich habe in der Zeit noch nie erlebt, dass in meiner reellen Anwesenheit ein Pferd im Training oder im Wettkampf geblutet hat. Einzige Geschichte, und davon habe ich ein paar gesehen, und da muss man dagegen angehen und Maßnahmen ergreifen, sind bei Voltigierpferden, so wahrscheinlich wie auch bei Fahrpferden, schlecht sitzende Ausrüstung, die insbesondere im Fellwechsel offene Ellbogen hinterlässt. Aber das merkt man bitte, wenn es geht, früh genug vorher. Und dann kann man erstmal nicht weiter trainieren, voltigieren, Ausrüstung anbringen oder man findet eine Lösung für das Problem. Aber um da jetzt Lösungsvorschläge zu machen, führt das jetzt an dieser Stelle zu weit. Ich kann mir also gar nicht ausmalen, was für Maßnahmen passieren müssen, um im sportlichen Einsatz irgendwo aus heiterem Himmel anzufangen zu bluten. Also klar kann ich mir das Sporen, scharfe Gebisse, Pferd beißt sich auf die Zunge, weil es nicht mehr weiß, wohin vor Schmerzen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe das selber noch nie erlebt. Toi, toi, toi. Weil ich einfach denke, bis dieser Zeitpunkt gekommen ist, haben wir jeglichen sportlichen Einsatz schon abgebrochen, weil es dem Pferd schon im Vorfeld nicht gut gehen kann. Um kurz auf die bizarre Entwicklung der FEI, die so ihre Vermahnungen und Abmahnungen und sonstigen Verweise rechts und links erteilt, weil sie da so eine wahnsinnige Schirmherrschaft über das Regelwerk hat, kann ich nur noch wie folgt berichten. Aus Saumur ging ich tatsächlich mit einem nicht blutenden, nicht zu kurz eingestellten Pferd mit Ausbindern, mit einem passenden Gurt, der passende Bauschen hatte und so weiter. Also ich bin, sagen wir kurzum, wir haben versucht, alles bestmöglich und bequem zu machen für das Pferd. Und ich ging an den Start und hatte einfach ein Röckchen an. Haben wir noch früher immer gemacht. 60er, 70er Jahre haben alle ein Röckchen voltigiert, alle Mädchen. Und zwar auf dem nackten, blanken Pferderücken, wenn ihr euch an die Bilder erinnern mögt, die schon auch ein bisschen älteres Semester sind. Und jetzt hatte ich einfach einen Rock, der nicht adäquat war, wie das Regelwerk der FEI das vorsieht. Und der war weder unzüchtig noch irgendwas anderes, aber er hat ein bisschen zu weit hochgeweht und war nicht eng genug am Körper anliegend, was letztlich totale Auslegungssache und puncto beobachten wir doch mal die Pferdegesundheit absolut lächerlich war. Denn parallel auf diesem Wettkampf, für das ich eine Abmahnung mit gelber Karte, so hieß es damals, für das nicht passende, regelkonforme Kostümchen anhatte, mit dem ich weder härter geturnt hätte, noch dem Pferd in irgendeiner Art und Weise geschadet hätte, konnten neben uns ungefähr 20 Pferde an den Start gehen, die sich ins Kinn gebissen haben, die sich in die Brust gebissen haben, die Schmerzgesichter hatten, die Genickbeulen hatten, die traloppierten, die lahm gingen in der Verfassungsprüfung und auch beim Vortraben auf dem Zirkel und nach 2 Trabtritten angeklingelt werden, weil ihr wisst ja schon, wer kennt schon wen und den kennen wir schon und das sind die bald schon amtierenden Weltmeister. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen schneller anklingeln, dass keiner aus dem Publikum erkennen kann, dass das Pferd stocklahm ist. Aber das schätzte die FEI an dieser Stelle überhaupt nicht. Abgemahnt wurden nicht regelkonforme Kostüme. Ich kann damit natürlich gut leben, wenn ich parallel dazu auch gesehen hätte, für die wir Schutz und Obhut von einem Verband verlangen dürfen, das sind die, die keine Stimme haben, die Pferde. Für die wurde nichts unternommen. Da gab es keinen Wegfall, kein Abklingeln, es gab kein Eingreifen, es gab gar nichts in diese Richtung. So viel dazu, also was wir von einem Verband zu erwarten haben, der sich an für das Pferd irrelevante Äußerlichkeiten entlanghangelt. Schräge Geschichte. Also, es ist auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Wir halten das heute tatsächlich mal kurz in dieser Episode. Aber wenn man ganz viel Shitstorm jetzt so ausspricht, auch im Sahnehäubchen-Format und sich auch irgendwie darüber wundert und böse ist und traurig und auch enttäuscht. Und enttäuscht zu sein, ist immer was Gutes. Und das passt wieder zum Thema dieser Episode. Wenn keiner lacht, kommt keiner mit. Und wenn es nichts zu lachen gibt und er hat erwartet, dass es besser läuft, dass es gut wird für die Pferde, dass es besser wird in Zukunft, dass wir uns zivilisiert mit Herz und Empathie weiterentwickeln für eine gute Pferdewelt im Sport. Wenn es nicht so läuft, dann ist es gut, wenn man enttäuscht ist. Denn eine Enttäuschung ist ja wortwörtlich gesehen immer das Ende einer Täuschung. Und nichts ist so gut, wie eine Täuschung endlich zu entdecken und dahinter zu gucken und zu sagen, okay, da können wir nicht mehr mitgehen. Wir steigen aus dem Sport, wir lassen das. Ich meine, mir ist natürlich völlig klar, mit all denen, die hier zuhören, hätte ich das alles gar nicht sagen müssen. Und mir ist auch völlig klar, die paar People, die jetzt nicht gelacht haben und die nicht mitgehen, werden das große Pferdesportkarussell vermutlich nicht anhalten. Und trotzdem ist es auch so ein bisschen wie die kürzlich verstorbene Schimpansenforscherin und Umweltschützerin und wahnsinniges Vorbild für alle naturliebenden und tierliebenden Menschen, Jane Goodall, gewesen ist. Jede Stimme zählt. Jeder einzelne Mensch spielt eine Rolle. Everybody matters. Also jeder zählt. Jeder Einzelne. Und sei es nur ein so klitzekleinster Funken Hoffnung in jede Richtung. Und jeder Einzelne zählt deshalb. Und deswegen will ich die Geschichte noch in etwas Besseres und Konstruktiveres hier heute verwandeln und nicht zu düster enden. Es zählt jeder, der sich darum bemüht, stetig den Kreis von Menschen oder den Kreis ums Pferd Menschen zugänglich zu machen, die ihr Herz noch frei, offen und empfangsbereit in ihrem Brustkorb tragen. Und das sind ganz besonders Kinder und junge Menschen, die noch nicht verdorben worden sind von einem Sport, der sich zunutze gemacht hat, ein Pferd als Sportgerät zu benutzen und dann auch in vielen, vielen Fällen zu missbrauchen. Und das sind Gewohnheiten, die, so ist es immer meine Erklärung gewesen, so habe ich es mir oft rückblickend erklärt, warum so viele Menschen auf ihrem Pferd rumziehen und hacken und aufrüsten und schlimme Waffen verwenden gegen ihr eigenes Pferd. verwenden sie Waffen und ziehen und schreien und brüllen und ärgern sich, um sich gegen ihr eigenes Pferd zu richten, weil man das schon immer so gemacht hat. Oder weil es noch bis heute Menschen gibt, die jungen Menschen vermitteln, der macht das nur, weil der heute keinen Bock hat, mit dir zu arbeiten. Oder der macht das nur, weil der faul ist. Oder setz dich mal durch, das darfst du dir von dem nicht gefallen lassen. Aber jede Kommunikation, sei es treten, schlagen, beißen, also grobe Dinge schon, aber jedes Ohr nach hinten legen, alles, was ein Pferd kommuniziert, dient der Kommunikation. Und wir interpretieren das ja sehr häufig fehl, haben wir früher so gelernt. Wir als Therapeuten lernen das umzuinterpretieren. Und ich bin mir mit dem großen Therapeutenmarkt vermutlich einig, dass kein Pferd verweigert, steigt, tritt, beißt, langsam wird, faul wird, nicht angaloppiert, umspringt in Kreuzgalopp, sich verwirft und andere reiterliche Probleme mit sich aufweist oder mit sich bringt, um dem Reiter jetzt eins auszuwischen oder um doof zu sein. Aber das ist ein Thema, was wir an anderer Stelle besprechen könnten. Für, wer ein Vater jetzt hier zu weit führt, ich würg mich mal selber ab an der Stelle. Aber es passiert ganz viel aus falsch überlieferten Gewohnheiten oder aus dem Nicht-Zulassen in der Reiterwelt von neuen Impulsen, Offenheit, Bauchgefühl, Herzgefühl, das Vermischen von Wissen, also von Verstand, von erlerntem Wissen, von weitergegebenem Wissen, vom Erfahrungsschatz, selber erfahrenes Wissen und der Prise Intuition, Bauchgefühl und das nötige Herz empathisch mit unserem eigenen Tier, dem Pferd oder dem uns anvertrauten Pferd, mitzuschwingen und seine Sprache zu verstehen. Und es zu schätzen und es zu respektieren. Und das fängt im Kleinen an. Und da können Eltern mithelfen. Denn wenn Eltern Kinder in irgendwelche Ställe bringen, in denen die Minuten gezählt werden und man eigentlich nur bereit ist zu bezahlen, wenn das Kind auf volle 60 Minuten auf dem Pferd saß, wie soll sich die Szene da ändern? Wenn gebrüllt wird, weil man früher im Militär angeblich gebrüllt hat, weil man einfach mal brüllt, wie das vielleicht so ist. Vielleicht war das so bei den Spartanern oder bei den Römern. Da hat man die Gladiatoren und das Fußvolk, die Infanterie bestimmt auch zusammen gebrüllt, damit man nie hört und damit alle auf einem Fleck bleiben. Und vielleicht muss man auch brüllen, wenn man versucht, 100 Soldaten aus der Kavallerie in einem Regiment auf einem Fleck zu halten. Vielleicht muss man brüllen und vielleicht kam damals, ich habe so jemanden mal kennengelernt, noch als ich kleines Kind war, gab es noch so Auszüge der alten Kavallerie bei uns in der Reithalle. Und wenn dann die Menschen aus den Kriegen kamen und sehr kriegsfrustriert waren und sie hatten militärischen Drill geübt und sie sind dann jetzt halt nicht vor einer großen Kavallerie gestanden, kamen aber aus der Kavallerie und haben sich dann in den 50er, 60er, 70er Jahren in so eine Reithalle gestellt, dann haben die da einfach aus Gewohnheit auch rumgebrüllt. Absatz, tief, Volte, Marsch und irgendwie so ein Tür auf und Zügel kurz und Zügel vor. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr alle Teil davon wart. Ich hatte tatsächlich das Vergnügen will ich gar nicht sagen, aber ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, da noch Einblick zu erhalten in einen alten militärischen Unterricht. Und damals, die sind ja mittlerweile alle verstorben, hatte dieser militante Ton und dieses Militärische irgendwie noch so seinen Sinn, der aus der Kavallerie kam, die absolute Gehorsamkeit und. Und wenn man nicht machte, was jemand sagte, dann musste man absteigen und raus aus der Reitbahn. Das hatte ja alles ordnende Strukturen, damit in einem großen Heer nichts durcheinander poltert und nicht hinterher die eigenen Soldaten und ihre Pferde sich gegenseitig angreifen. Also es hatte alles irgendwie seinen Sinn, der einen ganz anderen Zweck erfüllte seiner Zeit, die ganzen Reitbahnfiguren und alles. Kurzum, das hat wiederum nichts damit zu tun, wenn ich mit meinem Pferd eine Beziehung eingehen will. Und da wir ja im Moment nicht mit der Kavallerie durch Deutschland reiten, brauchen wir ja auch nicht diesen militanten Ton. Der ist aber interessanterweise aus den Reitstellen irgendwie schlecht ausgezogen. Und so haben sich das nicht pferdekennende Menschen, die sich auch Reitlehrer nennen durften, zu eigen gemacht, einfach mal, ich nenne es jetzt mal ein bisschen boshaft, sinnlos weiter durch die Gegend zu brüllen, zu eigen gemacht und brüllen bis heute mit Absatz tief und muss man immer so machen und so machen, wild durch die Halle und machen Kinder klein und Ponys kurz. Und im Zweifel, wenn keiner mehr weiter weiß, ist ja sowieso immer das Pony schuld. Denn wenn der Bur nicht schwimmen kann, liegt es bekanntlich an der Badebuchs. Aber das ist veraltet. Das ist ungefähr so, ich weiß, es hinkt, aber es ist ungefähr so, als wenn ich jetzt meiner Nachbarin und allen anderen in der Mutti-Gruppe sagen würde, wascht eure Wäsche mal wieder auf dem Reibeisen mit der Hand, weil es ist einfach viel schöner, wenn wir alle schrumpelige und vertrocknete Finger haben. Weil früher haben wir das ja auch immer so gemacht. Also meine Uroma und meine Oma sogar noch hat auch die Wäsche einmal in der Woche noch auf dem heißen Reibeisen gewaschen. Da wurde Wasser heiß gemacht auf dem Herd und dann wurde damit die Wäsche gewaschen. Einmal die Woche mit Handarbeit, nix Maschine, nix Trockner, nix in die Richtung. Aber es gibt Waschmaschinen und wir können uns das Leben leichter machen. Und das bedeutet auch, wir müssen Reitunterricht nicht mehr machen, wie irgendjemand ihn aus der Kavalleriezeit glaubt, in so einen 0815 Standard-Reithallenunterricht zu pfropfen, mit viel Gebrüll und mäßigem Gehorsam und einem recht militanten Ton, der Kindern aber in kürzester Zeit, wenn deren Liebe zum Pferd und deren Grundbedürfnis von klein auf, und das haben ja viele Menschen, vor allem die Mädchen, dieses Grundbedürfnis, mit dem Pferd zusammen zu sein und gute Pferdezeit zu haben, mit dem Pferd zu verschmilzen, braucht es doch nur 1-2 Jahre in derartigen Schreistellen und dann werden sie dem Pferd zuliebe dieses Karussell mitfahren, weil das deren Zugang zum Pferd ist. Und nicht mehr zu reiten, um nicht angeschrien zu werden, bedeutet auch, nicht mehr Kontakt zum Pferd zu haben. Und so müssen wir vielleicht einfach auf gutmütige, gutartige und empathische Art und Weise mehr Menschen dazu kriegen, konstruktiven Reitunterricht zu kriegen. Und die Zeit vor allen Dingen nicht auf dem Pferd wertzuschätzen, sondern die Zeit mit dem Pferd wertzuschätzen. Und in unseren Reitstellen auch klar zu machen, die Kinderzahlen für die Zeit am Pferd kurz rausgeflogen und rausgeboxt und hoffe, dass das jetzt mit der Verbindung wieder stabil ist. Tatsächlich podcaste ich heute mal wieder aus meinem Auto heraus. Natürlich dürfen Kinder auch reiten lernen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise sie das tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Erwachsenen dafür die Verantwortung haben, die Lernwelt von Kindern und Pferden mitzugestalten. Und dafür ist nötig, dass wir gute Ausbilder am Pferd haben, dass wir Lernkonzepte umstellen. Und davon gibt es wahrscheinlich schon wahnsinnig viele gute Reitställe und Reitstunden. Aber dass wir auch deren Botschaft nach außen tragen und gerade vielleicht im Pferdebereich nicht so sehr den sportlichen Erfolg belohnen, sondern mehr die gemeinsame Zeit mit dem Pferd feiern. Und dann kann noch immer geritten und Freude gemeinsam und mit dem Pferd gehabt werden. Aber das ist natürlich auch eine wichtige Botschaft, die wir auch als Eltern weiter verbreiten müssen, dass wir nicht über Schleifensammlungen an Ponys den Kindern auf die Schulter klopfen, sondern feiern, dass wir diesen Luxus haben dürfen, auf einem Pferd, mit einem Pferd umzugehen, auf einem Pferd zu reiten und dieses kostbare Hobby lernen zu dürfen. Und das wäre dann der nächste Gedankengang, der sich mir da anschließt, dass auch ich da immer wieder und in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen ungehalten formulieren muss. Der sogenannte Reitsport bedeutet ja, einer macht Sport und einer sitzt obendrauf in der klassischen Reiterei jedenfalls. Also das Pferd ist der Sportler und der Reiter lässt sich mitnehmen vom Sportler und ist Teil des Sports und lässt sich tragen. Wenn also der Reiter denkt, er sei ein Sportler, dann ist das gut, weil das vielleicht auch bedeuten könnte, er macht sich fit außerhalb des Pferdes, außerhalb des Pferderückens, um seinem Pferd bei der sportlichen Ausübung des Pferdes nicht ein störender Bremsklotz im System zu sein, um nicht wie ein Sack zu hängen, um sich gut mitzudrehen und zu bewegen, um weiche fließende Schultern und Hände zu haben, um ein federndes Sprunggelenk zu haben, um jeden einzelnen Wirbel gut mitbewegen zu können, um eine gewisse Rumpfspannung und ein gutes architektonisches Gerüst mitzubringen, das uns gegen die Schwerkraft einfach aufrecht hält. dafür lohnt es sich, Sport zu machen. Und es ist sogar so, dass ich so weit gehen würde zu sagen, unsportliche Menschen haben auf dem Pferd nichts zu suchen. Aber da knüpfe ich mal an einen Professor, Klaus Schmiel, der in den, ich glaube, so 90er Jahren schon formuliert hat, Bewegungsübungen für Reiter entwickelt hat, der nämlich meinte, es gibt in keinem Sport der Welt so viele unsportliche Menschen wie im Reitsport. Klammern wir mal die ganze Denksportgeschichte zumindest aus. Und der Reiter hat diese Verpflichtung, sich für das Sitzen und Sein auf dem Pferd sportlich vorzubereiten und ein Gerüst mitzubringen, das es dem Pferd nicht schwer macht, Sport zu leisten. Aber wenn, und ich rede jetzt vielleicht nicht von der Spitze der Top-Elite, der Top-Paar Spitzensportler, die sich 10 Stunden am Tag auf irgendwelchen Pferden bewegen, sondern ich rede jetzt vom Durchschnittsnormalo-Reiter, der sein eines Pferd oder meinetwegen seine 2 Pferde jeden Tag die Woche versucht, irgendwie zu reiten und zu bewegen, dann ist das so zu formulieren, dass Reiten bleibt Sport für das Pferd und nicht für den Reiter, der sein Sportgerät unter sich quält durch selber Fitnessstudio auf dem Pferd betreiben. Wenn Reiten richtig gut läuft, dann ist Reiten für den, der oben drauf sitzt, kein Sport. Es ist kein Sinn darin, mit einem roten Kopf vom Pferd zu steigen, denn wenn ich nicht in der Lage bin, eine Stunde lang auszusitzen, habe ich das nicht zu tun. Ich schade mir selbst, ich schade dem Pferd und das Sportgerät in diesem Fall wird deutlich schneller verschleißen. Dann sind Trainingsprinzipien überhaupt nicht respektiert und erfüllt und ich knüpfe wieder an eine etwas bittere Geschichte an, die mich fuchst und fuchst und fuchst und zwar fuchst sie mich schon seit weit über 20 Jahren, dass wir im Pferdesport tatsächlich so anmaßend sind, Reit- und Voltigierlehrer als Trainer zu bezeichnen, die im Voltigiersport tatsächlich auch Kinder trainieren und denen was über Beweglichkeit und Kraftausdauer und Ähnliches erzählen. Denn das lernte ich meiner Zeit damals in Warendorf schon bei der Ausbildung zum Trainer C-Schein. Voltigieren habe ich immerhin schon gelernt, dass es sowas wie Beweglichkeit, Gelenkigkeit, Kraftausdauer und Co. gibt. Da war ich noch nicht mal Physiotherapeutin. Fürs Pferd gab es all diese Parameter überhaupt nicht. Da hat noch nicht mal jemand überhaupt nur einen Puls gemessen vor und nach dem Wettkampf, vor und nach dem Training oder die Atemzüge gezählt oder. Also das Pferd, pures Sportgerät und wenn es nicht mehr geht, dann wird es eben ersetzt wie so ein Barren in der Turnhalle oder so Reck, was nicht mehr ordentlich in der Aufhängung hängt. Und die Frage ist, inwiefern hat sich das geändert? Im Voltigiersport gab es dann auf jeden Fall auch mal was für die Pferde. Irgendwann kam auch das Bedenken der Pferde tatsächlich in den Trainingsbereichen dazu. Im Rahmen der Reiterei kann ich nicht mitsprechen. Offene Frage an euch alle. Hat sich da wirklich was getan? Oder werden wir eigentlich nur in diesen angeblichen Trainer C und B Schein nicht nur zu Reitlehrern ausgebildet, die Menschen beibringen, auf irgendeine Art und Weise auf dem Pferd abzuhängen und das da oben drauf auszuhalten und das Pferd in irgendwie von damals eingeübte, überlieferte Förmchen zu pressen und das möglichst lange miteinander innerhalb eines Tages auszuhalten, also quasi die gesetzte Reitstunde. Oder lernen wir wirklich was über Trainingsprinzipien, Logik von Training, dazu gehört Anatomie, dazu gehört trainingsphysiologisches Wissen, dazu gehört auch die Fähigkeit, Puls und Atmung kontrollieren zu können. Dafür braucht man auch keine großen Messverfahren. Das ist ziemlich einfach, aber man muss es eben wissen und auch natürlich in den Kontext einarbeiten können und daraus Rückschlüsse ziehen können, um Trainingspläne zu schreiben. Trainingspläne sowohl für den Menschen, der vielleicht noch gar nicht beweglich genug ist, überhaupt nur eine lange Seite lang auszureiten. Warum sollte ich ihm Fehlmuskulatur beibringen, um sich 10 Minuten aussitzend irgendwie mit den Oberschenkeln klammernd auf dem Pferd festzuhalten und vielleicht dann, wenn das alles nicht gut geht, den Sattel sogar danach zu bauen, dass er diesem Menschen hilft, verspannt lange Zeit auf dem Pferd zu verbringen. Das ist alles gar nicht logisch. Und so bleibt für mich immer die Quintessenz, Reiten ist kein Sport für den Zweibeiner, aber ein sehr beachtlicher und sehr zu respektierende sportliche Leistung vom Pferd. Und das muss miteinander matchen. Und dafür hat sich der Reiter am Boden fit zu machen und überall anders in seinem Alltag Aber wenn er schweißgebadet mit rotem Kopf von seinem Pferd steigt, dann ist etwas dramatisch schiefgelaufen. Denn das ist nicht das, was das ursprüngliche innere Kind dieses Menschen sich gewünscht hat. Das sind überlieferte Schablonen, Dogmen und Fehllehren und Fehlannahmen und Gewohnheiten und heutzutage missverstandene Traditionen, die sich dann alle in einem Menschen aufhalten, der so eine Art Bild jetzt über sein inneres Bild als Kind vielleicht, den Wunsch, mit einem Pferd in Harmonie zu verschmelzen und den Wunsch, eine Zeit mit diesem Pferd, den einen Herzschlag zu teilen, Zeit mit ihm zu verbringen und zu verschmelzen, indem wir das Pferd reiten. Dieser Wunsch ist dann einfach von einer Alltagsschablone der überlieferten Reiterei nach dem Zweiten Weltkrieg in den klassischen, zumindest hier im Münsterland gängigen Reitbahnen, einfach übergestrichen worden. Und die dürfen wir jetzt einfach abschütteln, diese Schablone. Reiten ist für Menschen bitte kein Sport, die sich nicht im Profibereich und in bestimmten Sparten bewegen. Wie gesagt, ich spreche jetzt über das klassische reiterliche Bild einer klassischen Reitstunde. Lyncht mich jetzt nicht, wenn ihr sagt, aber beim Distanzreiten und aber bei dem und in der Vielseitigkeit, verstehe ich schon. Natürlich kann das auch anstrengend sein. Aber Bodenarbeit zum Beispiel ist auch anstrengend. Und das ist auch ein wunderbarer Sport, weil ich mich betätige und das Pferd sich betätigt. Und ich hinterher echt weiß, was das Pferd geleistet hat. Ich will auch gar nicht mit dieser Episode sagen, kommt alle runter vom Pferd. Ich will vor allen Dingen die Message da lassen. Hört nochmal in euch rein oder bewegt, wenn ihr das selber schon lange, lange tut. Und davon gehe ich aus. Aber versucht mit ganz viel Vollblut und Inbrunst, eure Mitmenschen, eure Klienten, die Pferdebesitzer, die Menschen am Pferd, mit denen ihr umgeht, vielleicht eure Schüler und eure eigenen Kinder, das betrifft mich ja auch, versucht sie mit Inbrunst davon zu überzeugen, dass die Sehnsucht des Reitens auch darin sich vergraben hat, dass wir ein inneres Bedürfnis haben, in Synchronisation und in Verschmelzung zu gehen mit einem Lebewesen, das ein so großes Herz für uns mit zu vergeben hat wie das Pferd. Und das beflügelt uns, beschwingt uns und lässt uns quasi in etwas höheren Dimensionen unseres Seins schwingen, wenn wir mal ganz fein und esoterisch, philosophisch da werden wollen. Esoterisch ist das falsche Wort, das mag ich eigentlich gar nicht. Sagen wir doch mal spirituell. Es ist auf jeden Fall eine Sehnsucht, die nahezu jeder Pferdemensch, der freiwillig sich das Pferdehobby ausgesucht hat, irgendwo tief in sich verbuddelt, kennt, weiß und spürt. Und das zu fördern und idealerweise bei Kindern dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst vergraben und von Plakaten, das machen wir schon immer so und das ist nur faul und so weiter, gar nicht von diesen Plakaten überklebt wird. Dass wir offen bleiben dafür, damit wir alle in diesen Genuss kommen dürfen. Egal mit welcher sportlichen Leistung und mit welchem Erfolg wir uns krönen wollen, dass wir alle diesem inneren Wunsch und Bedürfnis nach Harmonie und Verschmelzung mit dem Pferd Schritt für Schritt wieder mehr nachkommen können. Und unter diesem Stern könnt ihr wahrscheinlich verstehen und noch mal mehr diesen Wortwechsel von wenn keiner lacht, geht keiner mit nachvollziehen, der dazu führt, dass es so viele Köpfe schütteln lässt, dass wir das heutzutage noch diskutieren müssen. Weil ich mich natürlich auch ganz krass frage, was ist diesen Menschen passiert, diese absolute Sehnsucht mit dem Pferd zu verschmilzen und eins zu sein und das Pferd als besten Freund an seiner Seite zu haben, irgendwo auf diesem Weg verloren haben. Oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und in den falschen Ort geboren worden sind, in dem Reiten und ein Pferd zu beherrschen keine Entscheidung war, sondern Grundlage der Familie, die nicht hinterfragt wurde, sodass wir auch wissen, viele Menschen aus reiterlichen Familien reiten einfach, weil man das schon immer so gemacht hat und weil das auch von Kindern häufig moralisch von ihren Eltern verlangt wird, weil schon alle immer Reiter waren und schon alle immer erfolgreich waren. Natürlich trifft das nicht auf alle zu, aber es sind ein paar Gedankengänge, wie es dazu kommen kann, dass sich im Reitsport mit einem so auf feinen Ebenen hochschwingendem Lebewesen wie dem Pferd so viele brutale, machtübergreifende, übergriffige und auch dann leider im Laufe ihres Älter- und Erwachsenwerdens unempathisch gewordene Menschen befinden. Sie scheinen sich irgendwie alle in der Reiterei zu tummeln. Dabei wäre Golf und Ähnliches ein so viel besserer Sport für diese Menschen gewesen, die sich ein in diesem Fall schutzloses Lebewesen unter die Knute nehmen und für ihre sportlichen, darstellungsehrgeizigen Zwecke missbrauchen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und jetzt haben wir ein paar Fakten gesammelt, also ich für mich hier niedergesprochen, für euch und mich selbst auch. Warum es so gut ist, viel zu lachen und viel kleine Kinder und Jugendliche und Menschen, die es hören und wissen wollen, an die Hand zu nehmen und sie teilhaben zu lassen. Denn dann kommen die Menschen auch mit. Denn wo man lacht und singt, da lass dich nieder. Und wo nicht gelacht wird, geht besser einfach nicht mit. Ich bin kurz rausgeflogen und rausgeboxt und hoffe, dass das jetzt mit der Verbindung wieder stabil ist. Tatsächlich podcaste ich heute mal wieder aus meinem Auto heraus. Natürlich dürfen Kinder auch reiten lernen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise sie das tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Erwachsenen dafür die Verantwortung haben, die Lernwelt von Kindern und Pferden mitzugestalten. Und dafür ist nötig, dass wir gute Ausbilder am Pferd haben, dass wir Lernkonzepte umstellen. Und davon gibt es wahrscheinlich schon wahnsinnig viele gute Reitställe und Reitstunden. Aber dass wir auch deren Botschaft nach außen tragen und gerade vielleicht im Pferdebereich nicht so sehr den sportlichen Erfolg belohnen, sondern mehr die gemeinsame Zeit mit dem Pferd feiern. Und dann kann noch immer geritten und Freude gemeinsam und mit dem Pferd gehabt werden. Aber das ist natürlich auch eine wichtige Botschaft, die wir auch als Eltern weiter verbreiten müssen, dass wir nicht über Schleifensammlungen und Ponys den Kindern auf die Schulter klopfen, sondern feiern, dass wir diesen Luxus haben dürfen, auf einem Pferd mit einem Pferd umzugehen, auf einem Pferd zu reiten und dieses kostbare Hobby lernen zu dürfen. Und das wäre dann der nächste Gedankengang, der sich mir da anschließt, dass auch ich da